ARD.
Deutschland wird weiterhin den Staat Israel unterstützen. Das gilt selbstverständlich auch für den Bereich der Waffenlieferung.
Deutschland liefert Israel weiter Waffen für den Krieg, sagt Außenminister Wadephul, trotz zahlreicher internationaler Vorwürfe.
Kein Essen für niemanden. In Gaza werden heute keine Lebensmittel verteilt. Und Israel warnt hungernde Palästinenser sogar davor, zu dicht ranzukommen.
Antisemitismus in Deutschland. Dazu kamen heute erschreckende Zahlen und ein aktuelles Beispiel aus dem Norden.
Blick in die Ukraine. Russland reagiert auf die spektakulären Attacken auf seine Brücken und Flughäfen, auch mit eigenem Videocontent.
Ist das noch Freundschaft mit den USA? Kanzler Merz ist mit vielen Themen im Gepäck auf dem Weg zu Präsident Trump.
Und Demokratie statt Kriegsrecht. Südkorea will sich versöhnen, aber das Regime im Norden setzt offenbar auf Putin. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, den 4. Juni um 16.30 Uhr. Ja, die Lage im Gazastreifen, da kommen jeden Tag Meldungen, die schwer zu verarbeiten sind.
Ja, so ist es leider. Heute zum Beispiel wieder ein Luftangriff auf ein Zeltlager mit palästinensischen Familien, die von woanders vertrieben wurden. 10 Tote, viele Verletzte, stand jetzt. Und heute kam noch was anderes dazu, was erneut schwere internationale Vorwürfe ausgelöst hat, nämlich kein Essen mehr zu verteilen. Das macht ja jetzt eine sehr fragwürdige Stiftung, von der viele sagen, sie agiere nicht wie eine NGO, sondern eigentlich wie eine Kriegspartei. Jan-Christoph Kitzler fasst zusammen.
Die Verteilzentren für Hilfsgüter bleiben heute geschlossen. Ein Sprecher der israelischen Armee warnte die Bewohner des Gazastreifens davor, in deren Nähe zu kommen. Die Straßen zu den Zentren würden als Kampfgebiet gelten, schrieb er auf Arabisch auf der Plattform X. Als Grund gab er so wörtlich Renovierungs-, Organisations- und Effizienzsteigerungsarbeiten an. Eine Stiftung mit dem Namen Gaza Humanitarian Foundation hatte in der vergangenen Woche damit begonnen, in mehreren Zentren Hilfsgüter zu verteilen. Nach eigenen Angaben wurden bereits über 7 Millionen Mahlzeiten verteilt. Die Angaben lassen sich jedoch nicht überprüfen. An der Arbeit der Stiftung aus den USA, deren Finanzierung unklar ist, hatte es internationale Kritik gegeben. Ihr wird vorgeworfen, militärischen Zielen Israels im Gazastreifen und nicht humanitären Kriterien zu folgen. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen ist die Hilfe viel zu wenig. Demnach erreicht sie viele Menschen im Gazastreifen nicht. Unter anderem werden Hilfsgüter nicht im Norden des Gebiets verteilt. In den letzten Tagen hatte es Dutzende Tote rund um die Zentren gegeben. Gestern waren nach palästinensischen Angaben mindestens 27 Menschen getötet worden, als israelische Soldaten das Feuer eröffnet hatten. Israels Armee will verhindern, dass Hilfsgüter in die Hände der Terrororganisation Hamas geraten. Zuvor hatte Israel mehr als 11 Wochen lang nichts in den Gazastreifen gelassen. Es gibt Berichte von Hungertoten und Bilder von Menschen, die panisch versuchen, an Hilfe zu gelangen.
Die Debatte über Israels Kriegsführung und die viel zitierte deutsche Staatsräson hat heute auch den Bundestag beschäftigt.
Richtig, Tarek. Auslöser für die Frage an Außenminister Wadephul nach den deutschen Waffen, Klammer auf, die ja möglicherweise auch bei Kriegsverbrechen benutzt werden, Klammer zu, das wird ja geprüft. Auslöser war unter anderem, dass andere europäische Länder wie Spanien ja viel drastischer reagieren auf die Kriegsverbrechenvorwürfe. Auch aus Frankreich und Großbritannien ist die Kritik an der rechten Regierung Netanyahu deutlich lauter. Wadephul aber meinte heute, er sehe keinen Grund, die deutsche Haltung zu überdenken.
Israel ist mit dem Terror von Hamas konfrontiert. Der dauert an. Die Geiseln sind nach wie vor in Haft. Sie werden nicht freigelassen. Noch nicht einmal Leichen werden freigegeben. Und deswegen muss Deutschland wissen, wo es steht, an der Seite des Staates Israel. Dass die deutsche Politik eine Politik ist, die sich daran orientiert, aber natürlich auch am Völkerrecht und am humanitären Völkerrecht, ist keine Neuigkeit, die ich hier verkünde oder die ich auch in der vergangenen Woche gesagt habe. Und das gilt für alle Politikbereiche, selbstverständlich auch für den Bereich der Waffenlieferung. Ich sage aber genauso klar, und das habe ich auch letzte Woche gesagt, Deutschland wird weiterhin den Staat Israel unterstützen, auch mit Waffenlieferungen.
Ja, eindeutig. Und was er noch sagte, und das müsste dann wohl auch nochmal auf europäischer Ebene geklärt werden, einen Staat Palästina neben einem Staat Israel sehe er derzeit nicht, sagte er. Von einer Anerkennung, wie zum Beispiel Macron sie ja angekündigt hatte, rate er ab. Und das klingt eben nicht mehr nach einer klaren Zwei-Staaten-Lösung, wie Deutschland und die EU sie ja bisher vertreten haben. Noch zu erwähnen, einen kleinen Eklat gab es auch noch heute bei der Sitzung im Bundestag. Eine Abgeordnete der Linken wurde rausgeworfen, weil sie ein T-Shirt mit dem Schriftzug Palästina anhatte und ja, sich nicht umziehen wollte.
Was wir aber auch noch erwähnen wollen, in Deutschland gibt es seit dem Hamas-Überfall und dem daraus folgenden Gaza-Krieg deutlich mehr Juden- und israelfeindliche Attacken. Mhm. 2024 waren es fast 77% mehr als 2023.
Ja, genau. Die Fälle von Antisemitismus, die haben deutlich zugenommen in Deutschland, in vielen anderen Ländern ja auch. Wichtig zu wissen hier, das sind keine Zahlen von Polizei oder Justiz, sondern von RIAS. Das steht für Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus. Und da melden sich Betroffene selbst, wenn sie Opfer geworden sind. Heute war in Berlin die Pressekonferenz von RIAS mit der Vorstellung aller Zahlen. Der Kollege Thomas Klatt war da.
2024 dokumentierten die RIAS-Meldestellen insgesamt 8.627 antisemitische Vorfälle. Das entspricht einem Anstieg um fast 77% gegenüber dem Vorjahr. Dabei geht es von Hass im Netz bis hin zu Gewaltdelikten. Die antisemitische Bedrohung kommt von links wie rechts. Israelbezogener Antisemitismus war mit 5.857 Zuordnungen 2024 die häufigste inhaltliche Erscheinungsform von Antisemitismus. Mit 544 Vorfällen verzeichnete RIAS 2024 die bisher höchste Anzahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund seit Beginn des bundesweiten Vergleichs 2020. Bei all dem warnt RIAS vor einer Art Gewöhnungseffekt sowohl in der Politik als auch in den Medien. Es bestehe die Gefahr, dass der zunehmende Antisemitismus als neue Normalität wahrgenommen werde.
Thomas Klatt war das von der Pressekonferenz. Nun ist ja nicht jede Kritik an Israel gleich Antisemitismus. Auch darauf wurde da heute nochmal hingewiesen. Ein Beispiel aber, wie die aktuelle Lage im Nahen Osten das jüdische Leben hier beeinflusst, kam aus Mecklenburg-Vorpommern heute. Im Finanzministerium in Schwerin, also auf Landesregierungsebene, sollte lange geplant eine Fotoausstellung zum Alltagsleben in Israel starten. Völlig unverfänglich eigentlich. Und diese Ausstellung wurde jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, aus Angst vor gewalttätigen Protesten in Schwerin. Ja, auch das ist Deutschland 2025.
Dann lassen wir das jetzt mal so stehen und machen da erstmal einen Strich drunter. Mhm. Und Thomas, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich musste zweimal hören, als es am Wochenende hieß, die Ukraine hat Russland angegriffen in Ostsibirien und in der Arktis.
Ja, man kann auch als Nachrichtenredakteur in diesen Zeiten doch noch überrascht werden. Wir haben ja ausführlich berichtet, denn die Ukraine hat diesen militärischen Erfolg ja auch ausgiebig selbst gefeiert und gezeigt, dass Russland eben auch im eigenen Land offenbar verwundbar ist. Kurze Erinnerung, Drohnenangriffe auf Militärstützpunkte in Ostsibirien und Murmansk in der Arktisregion. Der ukrainische Geheimdienst hatte schon Details bekannt gegeben. Es wurden also Drohnen reingeschmuggelt nach Russland, monatelang versteckt und auf Lastern durch dieses riesige Land gefahren und transportiert. Ja, das muss auch im Kreml Spuren hinterlassen haben.
Offenbar eine sehr komplexe Aktion, das Ganze. Nun muss man ja auch sagen, dass es mehrere spektakuläre Attacken gegeben hat. Zuletzt ja auch auf die Krimbrücke, die ja nicht nur so ein Prestigeobjekt von Putin ist, sondern auch eine wichtige Verbindung. Und die zumindest für ein paar Stunden erstmal gesperrt werden musste, um Schäden zu prüfen.
Richtig, der Kreml hat heute eine Explosion bestätigt, sagt aber, das Bauwerk steht und sei auch nicht einsturzgefährdet. Autos und Züge dürften auch schon wieder rüberfahren. Trotzdem, auch das zumindest ein Zeichen der Ukraine, dass sie sich weiter wehren will und kann. Und natürlich eine Symbolik mit der Krimbrücke. Im Deutschlandfunk war dazu heute Sabine Adler, Journalistin und Osteuropa-Expertin, und sie sagt das.
Also der ukrainische Geheimdienst sagt, dass er die ganze Aktion schon im März angekündigt hat. Und im Grunde genommen ist die Krimbrücke, oder richtig gesagt die Kertschbrücke, wie sie offiziell heißt, eben immer Ziel für die Ukraine. Das ist eben ein Prestigeobjekt, das 2019 von Putin selbst eingeweiht wurde. Es gibt diese Bilder, als er am Steuer eines LKW sitzt und über diese 19 Kilometer lange Brücke selbst fährt. Diese Brücke ist auch einfach das Symbol der Annexion der Krim. Und das, was da gestern abgelaufen ist, um kurz vor 5, diese Explosion, die ist wohl mit Unterwasserdrohnen passiert. Und man sieht, die Brücke ist dreimal gesperrt worden über den Tag, immer wieder mal. Dann gab es einen zweiten Angriff 10 Stunden später, nochmal eine Explosion am Nachmittag, das war so kurz vor 3. Und dann wieder großer Stau und Putin, der sagt wieder nichts, wie schon nach diesen Drohnenangriffen auf die Flughäfen. Er will angeblich erst die Ergebnisse einer Untersuchung abwarten.
Was Sabine Adler aber auch noch sagte in dem Gespräch, die Lage an der Front, vor allem in der Region Charkiw, sieht gar nicht gut aus für die Ukraine. Dort ist die russische Armee offenbar deutlich auf dem Vormarsch.
Ja, richtig. Wie so oft schwer einzuschätzen, die bekannten Angaben von Kriegsparteien. Es sind halt eben auch PR-Schlachten. Ne? Und auf die ja Triumphbilder aus Kiew über diese Drohnenattacken in Sibirien folgte heute dann die PR-Attacke aus Moskau. Das Militär habe ein deutsches Flugabwehrsystem vom Typ Iris-T zerstört. Über die Lieferungen haben wir ja auch hier lange diskutiert in diesem Podcast. Und auch hier zeigen sie ein Video von einem Raketeneinschlag und Explosionen auf Telegram. Ja, unabhängig lässt sich die Echtheit der Aufnahmen nicht überprüfen. Wie oft haben wir das hier schon gesagt, Tarek? Erinnere mich dran, am Ende der Ausgabe will ich dazu gleich noch was sagen.
Versprochen, mache ich. Aber erstmal bleiben wir hier beim Thema, nämlich die weitere militärische Unterstützung des Westens zur Verteidigung gegen Russland, in der Ukraine natürlich. Die Ukraine-Kontaktgruppe, die trifft sich in Ramstein.
Ja, ironischerweise auf diesem US-Stützpunkt, aber ohne die USA, die ja, ja wohl nicht mehr zu den aktivsten Unterstützern der Ukraine gehören, sondern eben einen neuen Ansatz verfolgen. Thema Verhandlungen mit Russland. Eingeladen haben nach Ramstein heute die Verteidigungsminister Pistorius und Healy, Deutschland und Großbritannien. Wir hätten gern schon Details genannt, aber die PK hat sich verschoben, deswegen liegt uns der Bericht jetzt noch nicht vor. Sicherlich aber dann morgen früh. Mark Rutte, der NATO-Chef, der hat übrigens sich vor dem Treffen geäußert und hat gesagt, dass er NATO-Chef bleiben will. In seiner Heimat, den Niederlanden, ist ja auch gerade eine Regierungskrise und es gab Spekulationen, ob er dahin eventuell zurückgehen wird.
Ja, alles voller Krieg und Krisen. Auch unser Podcast heißt ja bezeichnenderweise Krieg und Terror. Könnte man sich fragen, wo ist im Moment gerade keine Krise? Ja, damit sind wir bei dem Thema, das vermutlich morgen alles bestimmen wird, denn Kanzler Merz ist zum Antrittsbesuch in den USA.
Sehr elegante Überleitung, Tarek. Der Kanzler auf dem Weg ins Zentrum der zumindest vieler Krisen, die für Deutschland mit der Regierung Trump jetzt noch dazugekommen sind. Heute Abend geht der Flieger, dieser Podcast ist zu klein, um über alle Streitthemen zu sprechen, aber der Nahe Osten, Stichwort, was darf Israel in den Palästinensergebieten machen und natürlich die Ukraine werden sicherlich Themen sein, die Merz nach Washington mitbringt und Anna Engelke, die bringt er auch mit, die sitzt nämlich mit im Regierungsflieger und sie blickt auch auf das Treffen voraus.
Seit seinem Amtsantritt haben Merz und Trump bereits mehrfach miteinander telefoniert. Sie haben Textnachrichten ausgetauscht, nennen sich Friedrich und Donald. Dass Merz eine Zeit lang für das amerikanische Investmentunternehmen BlackRock gearbeitet hat und allein auch wegen seiner Größe auf Augenhöhe mit Trump sprechen kann, das sei von Vorteil, heißt es von Vertrauten des unberechenbaren US-Präsidenten. Merz selbst sagte kürzlich über den Umgang mit Donald Trump, man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen. Und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Im Gepäck hat Friedrich Merz nicht nur ein persönliches Gastgeschenk, sondern auch die Ankündigung, dass Deutschland die Verteidigungsausgaben auf insgesamt 5% des Bruttoinlandsprodukts steigern will. Das wird Trump gerne hören. Kritischer dürfte es bei seinem Lieblingsthema Zölle werden und auch bei der Frage, wie lange die USA noch die Ukraine unterstützen.
Unsere Korrespondentin Anna Engelke begleitet Kanzler Merz auf seinem Washington-Besuch.
Genau, und auch zu dem Thema mit Sicherheit morgen mehr von Anna und den anderen Kolleginnen und Kollegen in Washington.
Ja, wir haben schon öfter darüber gesprochen hier, dass sich vieles neu sortiert, nicht zuletzt noch beschleunigt durch die USA und den dortigen Regierungswechsel Anfang des Jahres. Beispielhaft zwei Termine von heute, die es nicht in alle Nachrichten schaffen, aber wichtig sind. Welche sind das?
Ja, beide spielen in Asien. Chinas Präsident Xi hat den belarussischen Staatschef Lukaschenko in Peking empfangen. Der gilt hier ja als sowas wie der letzte Diktator Europas. Dort ist er aber offenbar gerne gesehen. China und Belarus seien wahre Freunde und gute Partner, sagte Xi. Beide sind ja sozusagen ja die engsten Freunde von Russland. Da also weiter die volle Blockbildung. Und der Putin-vertraute Shoigu, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben, einflussreicher Mann in Moskau, der war heute in Nordkorea offiziell auch auf der Tagesordnung die Kriegshilfe. Kim Jong-un hat ja mittlerweile bestätigt, dass er Putin Waffen und auch Soldaten bereitstellt.
Und auch deswegen ist Ostasien vielleicht dichter dran an uns, als man vielleicht denkt. Südkorea ist ein enger Verbündeter des Westens und hat seine schwere Krise jetzt gerade so überwunden.
Ja, genau. Hoffentlich zumindest. Ex-Präsident Yoon hatte da ja das Kriegsrecht ausgerufen, wir erinnern uns. Und damit nicht nur sein eigenes Land, sondern im Prinzip die halbe Welt in Angst und Schrecken versetzt. Yoon kam ja als sogenannter Trump Asiens ins Amt, hat die Spannung mit dem Norden eskaliert, der Süden komplett polarisiert und eben diese Staatskrise ausgelöst. Jetzt gibt es einen neuen Präsidenten, Lee heißt er, und auch einen neuen Kurs gegenüber Pyongyang. Sehr interessant, Andreas Sperling hat auf NDR Info dazu heute mit unserem Korrespondenten Ulrich Mentgen gesprochen. Die erste Frage war, ist denn die Affäre Kriegsrecht, die Affäre Yoon jetzt endgültig durch oder nicht?
Da gibt es weiter ein Gerichtsverfahren, da steht der ehemalige Präsident vor Gericht und muss sich verantworten. Die Empörung über diese Ausrufung des Kriegsrechts war in Südkorea groß. Und diese Wahl ist auch ein Bekenntnis zur Demokratie in diesem Land. Das war sozusagen der Wählerwille, der da gestern zum Ausdruck gekommen ist.
Dieser neue Präsident Lee, was hat er selbst denn nach seinem Wahlsieg gesagt?
Er will die Demokratie wiederbeleben und er hat wörtlich gesagt, er will, dass es nie wieder einen Militärputsch gibt. Das ist eben eine klare Anspielung auf das, was sein Vorgänger gemacht hat. So als Militärputsch bezeichnet der neue Präsident diese Ausrufung des Kriegsrechts, bei der ja das Parlament von Soldaten umstellt wurde, um da eine Abstimmung zu verhindern. Man weiß, dass er ein Herz für die Schwachen in der Gesellschaft hat. Er will mehr Sozialpolitik, er will Steuern für Vermögende und eines kommt noch hinzu, was ihn von seinem Vorgänger ganz eindeutig unterscheidet. Er hat gesagt, wir werden die Wunden der Teilung und des Krieges heilen. Das ist eine klare Ankündigung auf den Norden, auf das Regime in Pyongyang zuzugehen und eine neue Phase der Entspannungspolitik zu beginnen.
Das hat er ja angekündigt, eben auf den verfeindeten Nachbarn zuzugehen. Aber wie soll das denn konkret aussehen? Da gehören dann ja auch immer zwei dazu.
Wie es konkret aussehen wird, weiß man nicht. Lee hat große Ziele angekündigt. Er hat gesagt, er möchte, dass sogar ein Frieden geschlossen wird. Also dieser formal immer noch bestehende Kriegszustand, den jetzt nach Jahrzehnten endgültig damit Schluss zu machen. Aber das ist ein weiter Weg und man kann auch erwarten, dass das so ohne weiteres gar nicht möglich sein wird. Denn der Norden hat sich sehr weit distanziert von Südkorea, hat Südkorea sogar zum Feind Nummer eins erklärt. Kim Jong-un, der Diktator im Norden, hat inzwischen in Wladimir Putin einen einflussreichen, mächtigen Partner gewonnen und er braucht den Süden nicht mehr und da wird es schwierig, nochmal aufeinander zuzugehen.
Soweit Ulrich Mentgen in Seoul mit einer Einschätzung, wie es mit dem geteilten Korea weitergehen wird. Ja, und dann Thomas, ich hatte dir eben versprochen, dass ich dich noch an was erinnern sollte. Was ist denn das genau?
Ja, tatsächlich. Schön, dass du dran gedacht hast. Es geht um morgen, da ist nämlich ein besonderer Tag hier auf NDR Info. Und Auslöser, weswegen mir das so am Herzen liegt und auch den anderen Kollegen aus der Nachrichtenredaktion, ist, dass wir immer wieder, wie eben auch, sagen, wir können die Angaben von Kriegsparteien nicht unabhängig überprüfen und so weiter. Und es schwierig ist, das immer alles in eine Nachrichtensendung und auch in diesen Podcast so abzubilden, dass auch alle Seiten berücksichtigt werden. Morgen ist ein spezieller Tag und dazu kannst du vielleicht noch was sagen.
Ja, morgen hat die ARD, also ARD-weit ist der sogenannte Nachrichtentag. Dort berichten wir aus den Redaktionen, allerdings auch mit Ihrer Hilfe, denn Sie können Fragen stellen, Sie können direkt mit uns in Kontakt treten. Wir erzählen was über unseren Alltag, über unsere Arbeit, über die Schwierigkeiten, die wir vielleicht auch jeden Tag damit haben, mit dieser Arbeit und das, was du, Thomas, sagtest, eben mit lassen sich unabhängig nicht überprüfen. Das ist natürlich etwas, da sind wir jeden Tag gefordert, was wählen wir aus, was hat einen sogenannten Nachrichtenwert, wie wir dazu sagen. Was wollen wir Ihnen präsentieren, damit Sie sich ein eigenes Bild machen können über das, was in der Welt passiert? Und ja, Thomas, was sagst du?
Nutzen Sie gerne die Chance, wie eine Nachricht zustande kommt, was unsere Schwierigkeiten sind. Fragen Sie, hören Sie, Sie können anrufen, call in, ab morgen. Wir helfen, wo wir können. Und wenn wir irgendwas nicht erklären können, sagen wir, warum wir es nicht erklären können.
So ist es. Für heute war es das jetzt aber auch mit dem Podcast Krieg und Terror. Bei mir war aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Danke fürs Hören und einen schönen Abend.